Deutschlandfunk. Das Feature.
Mississippi, 1964.
It is cotton country. Low, flat, hot and humid.
Baumwollland.
Huge cotton fields with mile-long roads stretch in every direction. Broken at their borders.
Riesige Baumwollfelder mit kilometerlangen Straßen, die sich in alle Richtungen erstrecken.
The cotton was low in August of 1964. It was a bad crop.
Es war eine schlechte Ernte.
But the pale yellow flowers in blossom when I drove through the fields.
Aber die blassgelben Baumwollblüten sahen schön aus, als ich durch die Felder fuhr.
Until you know the price that has been paid to raise them.
Bis man den Preis für diesen Anblick kennt.
Mississippi Revisited. Auf den Spuren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Feature von Martina Groß.
Ich bin mit Chris Koch am Medgar Evers Flughafen in Jackson verabredet. Wir wollen gemeinsam durch Mississippi reisen. Chris hat sich dafür von seinem Community College freigenommen, an dem er nach langen Jahren als Radio- und Filmemacher in der Nähe von Washington Journalismus unterrichtet. Georgia, seine jüngste Tochter, ist aus L.A. angereist. Sie wird ihren Vater mit der Kamera begleiten und für die nächsten Tage unsere Fahrerin sein.
In a quarter mile, merge onto I-220 North.
You know, I was telling Georgia when I was, you know, we would have. She picked me up at the airport.
Georgia hat mich vom Flughafen abgeholt. Und als ich die Autotür öffnete und als das Licht anging, war mein erster Gedanke: Wir haben die Tür nicht abgeklebt. Moment mal. Denn das hätten wir mit einem Mietwagen getan. Um das Auto rumgehen und alle Lichter abkleben, damit sie nicht automatisch angehen. Nichts aufleuchtet, wenn wir aus dem Auto steigen. Um keine Zielscheibe abzugeben. Aber das ist heute anders.
Du hast auch erzählt, du hättest nie ein schwarzes und ein weißes Mädchen zusammengehen sehen.
Nein, das hätte es nicht gegeben.
Friday told me to watch and pray. Saturday told me what to say. Sunday gave me the power to find out. Let my little light shine. Oh, this little light of mine, Lord.
This has been part 12 of This Little Light, a series of documentaries on Mississippi in 1964.
Gemeinsam wollen wir uns auf die Spurensuche von This Little Light begeben, einer 12-teiligen Radioreihe, die Chris 1964 über den sogenannten Freedom Summer für seinen New Yorker Radiosender WBAI produziert hat.
During the summer of 1964, almost 1,000 volunteers flowed into Mississippi to take part in civil rights activities under the direction of the Mississippi Summer Project sponsored by COFO, the Council of Federated Organizations.
Es waren an die 1,000, vor allem weiße Studenten der großen Universitäten aus dem Norden und Westen, die zur Unterstützung der lokalen afroamerikanischen Aktivisten und Bürgerrechtsorganisationen im Sommer 1964 nach Mississippi kamen. Drei der jungen Bürgerrechtsaktivisten verschwanden am 21. Juni spurlos. Michael Swerner, Andrew Goodman und James Chaney.
It is 5 o'clock in the afternoon, Saturday, June 27. The sun is low, the sky cloudless, the temperature high in the 90s, and the atmosphere thick, pungent, and sticky.
When those three kids were killed, two of them white, one black.
Als die drei Studenten ermordet wurden, zwei weiße, ein schwarzer.
That really upset the rest of the nation.
Da empörte sich die ganze Nation.
I mean, I hate to say it,
ich sag das nicht gerne.
A lot of blacks have been killed.
Aber viele Schwarze wurden hier ermordet. Niemand schenkte dem viel Aufmerksamkeit.
A couple of white kids get killed.
Zwei weiße Studenten werden ermordet. Die ganze Welt erfährt davon und ist empört.
Some 100 reporters, local and state police, FBI agents and curious citizens have gathered at a bridge spanning the Pearl River, a few miles outside the town of Philadelphia, Mississippi.
Die Spuren der drei jungen Männer verloren sich nahe Philadelphia, einer Kleinstadt in Neshoba County, Mississippi. Am 27. Juni 1964 standen fast 100 Menschen auf der Brücke über dem Pearl River. Reporter aus den ganzen USA, Polizei, FBI und Schaulustige. Es war der Beginn der so spektakulär inszenierten wie zunächst erfolglosen Suche nach den drei Bürgerrechtsaktivisten. Auch Chris Koch und sein Kollege Dale Miner verfolgten an diesem stickigen Nachmittag die Boote, die den Fluss mit Netzen durchkämmten. Während die meisten Reporter bald wieder abreisten, blieb Chris den Sommer über in Mississippi. Erst im August sollte man die drei Leichen finden, verscharrt in einem nahegelegenen Damm.
Was wir damals suchten und was die Rassisten in Mississippi wirklich fürchteten, noch mehr als die Bürgerrechtler, war das Licht der Öffentlichkeit, damit der Rest der Welt sehen konnte, was hier los war. Das wollten sie nicht. Denn dann würde der Rest der Welt sagen, Moment mal, so geht das nicht. Bringt das in Ordnung.
So entstand die Radioserie This Little Light, die Licht ins Dunkel der Südstaaten bringen sollte.
1964.
Wir sind es leid, grundlos ermordet und gelyncht zu werden. Wir sind es leid, dass unsere Kinder an Unterernährung leiden. Wir sind es leid, umsonst zu arbeiten. Und wir wollen eine anständige Bildung in Mississippi. Wir wollen bessere Häuser. Und wir wollen Jobs.
Chris, seine Tochter und ich wollen die Orte besuchen, von denen Chris damals berichtete. Die Menschen oder zumindest ihre Verwandten, Kinder und Nachbarn, die er interviewte. Was hat sich seit dem Freedom Summer verändert? Was ist von den Forderungen der Bürgerrechtsbewegung übrig geblieben? Unser erstes Ziel ist Harmony, eine kleine Gemeinde in Leake County, nur 30 Kilometer von Philadelphia entfernt, wo die drei Bürgerrechtler ermordet wurden. Die Gemeinde liegt eine gute Autostunde nordöstlich der Hauptstadt Jackson, eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft. Auf der roten, lehmigen Erde wachsen Pinien, saftiges Weideland. Die vereinzelt stehenden Backsteinhäuser rechts und links der Straße strahlen einen einfachen Wohlstand aus.
Du erinnerst dich wahrscheinlich an die Sendung. Harmony war ein altes afroamerikanisches Dorf, das seit dem Bürgerkrieg als schwarze Gemeinschaft mit guten Schulen und guten Unterstützern erfolgreich war.
When I arrived in Harmony, Mississippi, local citizens were in the process of building a community center.
Als Chris Anfang Juli 1964 in Harmony eintraf, waren Bewohner und Bürgerrechtsaktivisten dabei, ein neues Gemeindezentrum zu errichten. Die Begrüßung des Reporters fiel damals enthusiastisch aus.
Chris, I want you to meet Lily B. Lewis. Lily B. Lewis.
Hello. Well, there's a church across the street and a graveyard with a new iron fence, and it's on the corner of Hudson. Yeah, I think it's Hudson. Shall we come to you or you come to us?
Vernell Griffin, mit der wir verabredet sind, hatte am Telefon den alten Einkaufsladen als Treffpunkt vorgeschlagen. Chris würde sich vielleicht erinnern.
Yeah.
Das weiße Holzhaus, von dem die Farbe abblättert, mit der verrosteten Kühltruhe davor. Das könnte es sein. Aber niemand ist weit und breit zu sehen. Wir sind verkehrt.
Mississippi, 1964. It was about eight families
that bought this land. Ungefähr 8 Familien haben dieses Land gemeinsam gekauft.
About 1890,
in den 1890er Jahren.
And the people began to multiply in here, where the white people moved out after the Negroes.
Die Weißen zogen fort, nachdem immer mehr Schwarze hier große Grundstücke gekauft hatten.
And so pretty soon,
ziemlich schnell gehörte ihnen alles.
They own all of them.
Mississippi, 2018.
Eine Frau in Jeans, rotem Pullover und Dreadlocks steigt aus ihrem Auto aus.
Hello.
Vernell Griffin.
We're at the wrong store, but you're close. How you doing?
I'm Martina.
Sie ist die Tochter einer Familie von Bürgerrechtsaktivisten aus Harmony. In den 1960er Jahren war der Ort das Zentrum des Widerstands in Lee County. Die Gemeinde war eine der ersten in Mississippi, die nach dem Ende der Sklaverei ihre eigene Schule aufbaute, finanzierte und über die Auswahl der Lehrer entschied. Die meisten kamen aus dem Ort. Mit der Schule schuf Harmony die Grundlage eines eigenen, unabhängigen Wirtschaftskreislaufs. Gleichzeitig kontrollierten die Einwohner damit die Qualität der Ausbildung ihrer Kinder.
You know, when the first school in this community was Harmony.
Als die erste Schule in Harmony aufmachte, hatten wir bald Pensionsschüler, die aus anderen Bezirken hierher kamen. Denn hier konnten sie die Schule von der ersten bis zur 12. Klasse besuchen. Wir gingen alle zur Schule. Die Probleme fingen an, als sie unsere Schule nach Walnut Grove und nach Murphy verlegten. Eine schwarze Schule nach der anderen.
1954 hatte der oberste Gerichtshof der USA die Rassentrennung an Schulen für nicht verfassungsgemäß erklärt. Mississippi reagierte Anfang der 1960er Jahre darauf mit dem Bau neuer Schulen in afroamerikanischen Gemeinden. Allein in der Umgebung von Harmony entstanden drei neue Schulen. Auch weiße Kinder hätten diese Schulen besuchen können, taten sie aber nicht. Die staatlichen Schulen dienten als Vorwand, die unabhängige Schule in Harmony zu schließen. Eine Handvoll Bürger reichte Klage dagegen ein. Gleichzeitig begannen Familien, das ihnen seit 1954 zustehende Recht umzusetzen. Sie schickten ihre Kinder nach und nach auf die weiße Schule ins nahegelegene Carthage.
Did they have to go?
No, we chose to go. So we went.
Also gingen wir und es war schrecklich.
And it was terrible. The hardest part, when you knew,
das Schlimmste war,
your friends or your classmates,
deine Klassenkameraden lehnten dich ab.
And then your own gang didn't want.
Selbst die schwarzen Kids. Niemand
the
wollte mit dir zu tun haben, weil wir Nigger waren und ungezogen und dreckig. Und die afroamerikanische Bürgerrechtsorganisation bezahlte uns ihrer Meinung nach dafür, was nicht der Fall war. Aber die schwarzen Kids sagten, glaubst du, du bist was Besseres als wir? Für ein Kind wie mich war es schwer. Ich war ziemlich ruhig und ging Streit aus dem Weg. Du gehst den Flur lang. Jemand schlägt dich so kräftig in den Rücken, dass du keine Luft bekommst. Was machst du da? Ich bin kaum 1,50 groß. Ich wog vielleicht 40 Kilo. Was konnte ich tun?
Nach der Schließung ihrer Schule hatten die Eltern ihre Kinder auch in weiße Schulen geschickt, um ihnen eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Die einzige Möglichkeit, der Armut zu entkommen. An schwarzen Schulen richtete sich das Schuljahr vor allem nach der Arbeit auf den Baumwollfeldern. Vernells Sohn Josh und ihre Schwiegertochter Ray kommen nach Hause.
Er ist Lehrer.
Das ist seine Frau. Sie ist auch Lehrerin.
Wie sollte eure Schule aussehen, wenn ihr etwas verändern könntet?
An meiner Schule? Finanzielle Unterstützung. Sachen, die einfach Standard sein sollten, es aber nicht sind. Wie kann man ein ordentliches Buch verweigern?
Wie in der dritten Welt. An meiner Oberschule gab es einen Campus für Erstsemester mit Fitnessstudios und Bibliothek und Cafeteria.
Ich war auf der Schule, an der ich heute unterrichte. Ich würde sagen, damals war sie besser.
Ray kommt aus Houston, Texas.
Wir brauchen iPads, wir brauchen Laptops. In der heutigen Welt benötigen wir Technologie. Wenn es darum geht, bettle ich nicht mal um Computer. Ich bettle um Bücher. Die Jugendlichen haben das Potenzial. Es ist da. Ich bin stolz auf sie, sie sind toll. Aber wie ich schon sagte, selbst die rudimentärsten Menschenrechte werden nicht zugestanden. Ich liebe Mississippi, weil es ehrlich ist. Präsident Trump hat nichts Neues hervorgebracht. Er ist Amerika. Das hier ist Amerika. Wir haben gewusst, dass es existiert. Jeder muss es jetzt sehen. Mississippi verkörpert definitiv Amerikas Denken. Sie kümmern sich nicht um Bildung.
Für mich ist Mississippi ein Spiegelbild Amerikas.
Wir brauchen mehr Zeit. Ich werde das nicht mehr erleben. Und mit der Zeit werden sich unsere Hautfarben angleichen. Wir mischen uns ziemlich schnell. Wo ich herkomme, sind alle gemischt.
Die Weißen werden ab 2025 in der Minderheit sein.
Ich habe davon gehört. Und deswegen gibt es gerade sehr viel Panik. Ich denke, es geht um eine Art Vergeltung oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass wir als Afroamerikaner oder Afrikaner nicht gastfreundlich sind. Wir sind extrem gastfreundlich. Wir teilen unser Essen mit euch. Mit der Wahl Barack Obamas 2008 zum Präsidenten der USA verband sich für viele Amerikaner die Hoffnung, das Trauma des Rassismus könnte überwunden sein. Dass dies ein Irrtum war, davon zeugten schon die Ausschreitungen in Oxford, Mississippi, am 6. November 2012, als an die 400 Studenten der Mississippi University in der Nacht der Wiederwahl Obamas Wahlkampfplakate verbrannten und rassistische Parolen grüllten.
I always wondered when I was growing up, why was people so different?
Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum sind Menschen so unterschiedlich?
Because my mother always taught me.
Meine Mutter sagte immer zu mir,
your skin might be a
deine Haut hat vielleicht eine andere Farbe als ihre.
But God created all of us.
Aber Gott hat uns mit Absicht unterschiedlich erschaffen.
So don't never look down on your color.
Deswegen schäme dich nie deiner Hautfarbe, denn sie ist so gut wie die von jedem anderen.
You entitled.
Du besitzt ein Recht auf ein Zuhause.
To be treated right.
Du besitzt das Recht, mit Respekt behandelt zu werden.
And I always kept that in my heart.
Das habe ich immer in meinem Herzen getragen.
And I taught my children that.
Und meine Kinder gelehrt.
When my baby, she was here with me. My telephone rang.
Hazel Harvey ist 86 Jahre alt und schaukelt in ihrem großen, braun gepolsterten Schaukelstuhl langsam hin und her. Wie andere Familien hatten sie und ihr Mann Clyde im Sommer 1964 weiße Studenten in ihrem Haus in Harmony aufgenommen. Als sie aus Carthage zurückkehrten, wo sie versucht hatten, sich ins Wahlregister eintragen zu lassen, fand der Sheriff von Lee County zufällig eine Dose Bier in ihrem Kühlschrank. Damals galt im Bezirk absolutes Alkoholverbot. Clyde Harvey saß für eine Dose Bier 6 Monate im Gefängnis. 6 Monate, in denen seine Frau die Kinder selbst durchbringen, das Land bewirtschaften und um einen Kredit für neues Saatgut kämpfen musste.
Ich sage meinen Kindern heute immer wieder, euch gefällt vielleicht nicht, was vor sich geht. Aber das Gesetz hat sich geändert. Ihr könnt mehr Hilfe erhalten. Und bleibt dran. Ich bete zu Gott, dass meine Kinder verstehen und lernen, in diesem System zu leben und mitzuhelfen, es zu verbessern, mitzuhelfen, es zu verändern. Deswegen sage ich all den jungen Leuten, steht auf und registriert euch für die Wahl und geht wählen. Nur so könnt ihr etwas verändern. Wenn ihr euch an nichts beteiligt, dreht sich alles zurück.
And in our community, Harmony, 90%.
In Harmony haben 90% unserer Leute gewählt.
And that was huge.
Das war riesig für uns.
Tilda Overstreet wollte bei den Wahlen 2018 sicherstellen, dass das, wofür die Harveys und ihre Eltern gekämpft hatten, die Teilhabe am demokratischen Prozess, auch wahrgenommen wird. Ihre Eltern waren eng miteinander befreundet.
Wir haben sichergestellt, dass alle die Informationen hatten, die sie brauchten. Die Wahlunterlagen, auf denen sie sehen konnten, wer draufstand, sodass sie am Wahltag keine Überraschung erlebten. Erstmal kündigten wir in der Kirche an, wer eine Fahrt zum Wahllokal braucht, solle Bescheid geben. Die meisten sind selbst zur Wahl gefahren.
Nach über 40 Jahren, die Tilda Overstreet außerhalb Mississippis gelebt hat, ist sie 2008 in ihr Elternhaus nach Harmony zurückgekehrt. Immer noch verlassen viele gut ausgebildete Afroamerikaner Mississippi. Daran hat sich seit damals wenig geändert.
Aus der Radioserie This Little Light von Chris Koch aus dem Jahr 1964.
Mississippi has almost 2.25 million citizens. 42% of these are Negro. And in the rich Delta counties in the southwestern parts of the state, the Negro is in the vast majority.
Mississippi hat fast 2,25 Millionen Einwohner. 42% von ihnen sind Afroamerikaner und in den reichen Delta-Bezirken im Südwesten des Staates stellen sie die große Mehrheit.
Yet by every way by which we measure the decency of
der Lebensstandard der Schwarzen liegt weit unter dem der Weißen.
While Negro birth rates
während die Geburtenraten von Schwarzen halb so hoch sind wie die von Weißen, sterben schwarze Kinder doppelt so häufig wie weiße Kinder in den ersten 5 Jahren. Wahrscheinlich wird das schwarze Kind 6 Jahre in schlechteren Schulen ausgebildet, während das weiße Kind 11 Jahre in besseren Schulen lernen wird. Und nach der Schule wird der junge Schwarze eine 50% höhere Chance haben, arbeitslos zu werden. Sollte er arbeiten, sind die ihm zur Verfügung stehenden Jobs auf ein Minimum beschränkt.
They will generally be short-term, seasonal, marginal and unreliable.
Im Allgemeinen sind sie befristet, saisonal, marginal und unzuverlässig.
Mississippi, 2018.
I think the civil rights movement helped us.
Die Bürgerrechtsbewegung hat uns geholfen.
But I think we dropped
aber wir haben den Ball vor 10, 20, 30 Jahren fallen gelassen, weil wir nicht weitergemacht haben.
We thought we had it made.
Wir dachten, wir hätten es geschafft, weil wir bei McDonald's arbeiten konnten.
There was a time when we couldn't work at McDonald's.
Es gab eine Zeit, da durften wir nicht bei McDonald's arbeiten.
But when you're looking at equality,
aber sind wir gleichberechtigt?
There is none.
Nein.
The blacks are still working in the cotton fields.
Die Schwarzen arbeiten immer noch auf den Baumwollfeldern.
The only difference is it's McDonald's.
Der einzige Unterschied ist, heute sind es McDonald's und Kentucky Fried Chicken.
And the whites still have the jobs that maybe pay much, much better.
Und die Weißen bekommen immer noch die besser bezahlten Jobs.
We all been there, brother.
Turn right onto Highway 35 North.
Fancy dining car.
Music is just a time
west,
you know?
And smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me.
Von Harmony sind wir ins Mississippi-Delta gefahren. Eine trockengelegte Sumpflandschaft mit riesigen Feldern, deren Erde schwarz und fruchtbar ist. Durchkreuzt von schnurgeraden Straßen, flankiert von windschiefen Strommasten. Greenville, die einstige Perle des Deltas, liegt 200 Kilometer entfernt an einem Seitenarm des Mississippi. Seit 2000 hat die einstmals drittgrößte Stadt Mississippis 10.000 Einwohner verloren. 32.000 Menschen leben noch hier. 80% der Einwohner Greenvilles sind Afroamerikaner. Es ist die Stadt mit der höchsten Arbeitslosenquote Mississippis, 10,4%. Das jährliche Durchschnittseinkommen beträgt $17.000. Fast ein Drittel der Einwohner Greenvilles leben in großer Armut. Davon ist die überwältigende Mehrheit schwarz.
Yes.
Ja, wir sind im Baumwollland. Im Juni, Juli wird es schön aussehen. Riesige Felder. Hast du gemerkt, es gibt keine Zäune? Es ist untypisch für Amerika.
Verrückt, sich vorzustellen, dass hier all die Afroamerikaner auf den Feldern gearbeitet haben.
1964 war das so. Baumwolle hackend. Mit der Hand. Heute ist alles automatisiert. Gut, dass die Arbeit, die auf den Rücken geht, vorbei ist. Aber es wäre besser, wenn es für die Leute andere Arbeit gäbe.
Vom Highway 278 biegen wir ab in Richtung Downtown Greenville. Endlose Straßen mit Schlaglöchern. Bunt angestrichene, baufällige Holzhäuser. Davor schrottreif aussehende Autos. Ein kleiner Junge spielt allein im Kiesbett am Straßenrand. Männer stehen in Gruppen zusammen. Vernagelte Schaufenster in Downtown. Die Eingangstür zum Blues Club ist von Kugeln durchsiebt. Hoffnungslose Leere.
Ich erzähle Ihnen von unseren 3 größten Problemen.
Die Kalifornierin Margaret Kibbe kam 1965 zur Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung ins Delta. Sie unterrichtete an einer Freedom School und begleitete Afroamerikaner zur Wählerregistrierung. Dafür hätte man damals verprügelt werden können, seinen Job verlieren oder sein Leben.
Kibi hat einen afroamerikanischen Anwalt geheiratet und eine Familie gegründet. Heute begleitet sie Sozialhilfeberechtigte bei ihren Behördengängen.
Das erste ist ein allgegenwärtiger Rassismus an einigen Orten in Mississippi. Die dunklen Mächte sagten einfach, bei uns nicht. Aber Orte wie Oxford und Tougaloo haben sich für ein gutes, integriertes Schulsystem entschieden. Das hat dort vieles verändert.
An Universitätsorten wie Oxford und Tougaloo schneiden die integrierten öffentlichen Schulen inzwischen häufig sogar besser ab als Privatschulen.
Soweit sind wir im Delta noch nicht. Zum Beispiel hatten wir eine Art Flugzeugfabrik. Und sie stellten fest, dass ihre auswärtigen Führungskräfte $15,000 im Monat bezahlen mussten, um ihre Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Und sie sagten, Moment mal, wir bekommen niemanden hierher. Also haben sie ihnen eine Zeit lang die Miete erlassen. Als das auslief, waren die Firmen wieder weg.
Dabei sind die Bedingungen in Mississippi durchaus unternehmerfreundlich. Niedrige Löhne und eine historisch schwache oder nicht existente gewerkschaftliche Organisierung. Beim japanischen Autokonzern in der Stadt Kenton stimmten 4.000 der 6.400 Beschäftigten 2017 gegen die Einrichtung eines Betriebsrates. Gerüchte kursierten, die Firmenleitung hätte andernfalls mit der Schließung der Fabrik gedroht.
Dann gibt es natürlich diese idiotische Denkweise. Das ist immer noch ein Problem mit diesen konservativen Republikanern.
Okay, you had an opportunity with Obamacare.
Es gab die Möglichkeit, mit Obamacare Millionen, wahrscheinlich bis zu einer Milliarde Dollar zu bekommen. Für 3 Jahre hätte es nicht einmal mit Medicaid, dem Gesundheitsdienst für Bedürftige, gegenfinanziert werden müssen. Man hätte nur sagen müssen, her damit. Aber das haben sie nicht getan. Und einige Leiter von Krankenhäusern, ich hätte mir gewünscht, sie wären lauter gewesen, sagten, Moment mal, wir vernichten Geld, das wir gebrauchen können. Also besteht das Problem noch immer. Es gibt sehr viele unter- und unbezahlte medizinische Betreuung. Die Krankenhäuser leiden daran. Dabei steht die Gesundheitsindustrie gut da. Sie zahlt gut. Wenn man sie stärken oder mit Geld unterstützen würde, dann gäbe es mehr Beschäftigung.
Wenn wir in die Zukunft schauen, werden diese Probleme gelöst oder bleibt es so oder wird es schlechter?
Langsam wird es besser. Es ist ein Schritt vorwärts, seitwärts, rückwärts. Es ist ein Vor- und Zurück.
Unser nächstes Ziel ist Madison County, wo neben Flonsie Brown Wright auch Elodie Smith wohnt.
Yes.
How are you?
I'm fine.
Hello. How are you? Good to meet you. Come on in.
Die 76-jährige Flonsie Brown Wright schrieb 1968 Geschichte in Mississippi, als sie als erste Afroamerikanerin in das öffentliche Amt zur Wahlregistratorin gewählt wurde. Ihre Nachbarin Elodie Smith hatte bis vor kurzem einen Kosmetikladen. Jetzt, wo sie in Rente ist, will sie etwas Neues anfangen. Sich weiterbilden, erzählt sie. Elodie Smith ist die Tochter von Rachel und Claude Moore aus Valley View. 1964 hatte Chris ihre Eltern interviewt.
Would you like to hear a little of my recording of Rachel Moore?
Oh, sure. You talk with her?
You wanna, can you?
Yeah. That's her mother. I'm sure she would love to hear that.
Er wollte damals wissen, wie ihr Alltag aussieht.
I get up in the morning.
Ich stehe morgens auf.
What time?
4 o'clock.
Um 4.
I cook breakfast.
Ich mache Frühstück.
And then it's a little light, I go to the cow pen.
Und wenn es dämmert, gehe ich auf die Weide und melke 4-5 Kühe normalerweise.
This is Mrs. Rachel Moore.
Dies ist Rachel Moore aus Valley View, dort geboren und aufgewachsen. Seit 40 Jahren arbeitet sie in der Landwirtschaft. Sie ist 50 Jahre alt. Ihr Haus ist klein und ordentlich. Es gibt keinen Strom. Rachel Moore ist groß und kräftig und müde.
Das ist so ein Unterschied zu damals, als es nichts gab.
Es hat sich viel verändert. Wir können wählen. Es gibt gemischte Ehen. Und die Kommunen stehen besser da. Es gibt viele neue Häuser. Die Leute haben die Kontrolle über das Eigentum, das ihnen gelassen wurde. Die Straßen im Bezirk sind besser. Außerdem gibt es mehr Beleuchtung. Damals gab es in Valley View kein fließend Wasser. Sie hatten gerade Strom bekommen. Jetzt ist alles da.
1964 kamen die Leute immer noch auf Maultierkarren in die Kirche nach Valley View.
Heute kommen sie in SUVs. Es gibt da Kirchen. St. John und St. Paul.
Wir sind weit weg von asphaltierten Straßen, irgendwo nordöstlich von Canton, Mississippi, in der Gemeinde von Valley View. Die Freiwilligen nannten es Valley View-Siedlung. Es ist arm. Ein kleiner Tante-Emma-Laden, da wo sich die Sandpisten kreuzen, bietet Eingemachtes in Dosen an, Weißbrot und Limo. Vom Laden aus sind wir eine lange Straße über den Hügel gefahren und zu einer lokalen Kirche abgebogen, St. Paul's. Das bescheidene Holzgebäude verschnauft wie ein alter Mann auf seinen Ellenbogen, windschief in einem Winkel von 15 Grad. Jedes vierte oder fünfte Fenster ist kaputt. Im hohen Gras vor der Kirche warten ein paar Maulesel geduldig im Schatten einer riesigen Eiche. Wenn sie sich bewegen, berühren ihre Zügel den Wagen und die gesicherten Räder ächzen. Sonntag in Valley View. Sonntag im ländlichen Mississippi.
2018. Es ist 10 Uhr morgens am Sonntag. Das weiße Holzkreuz auf dem Dach der St. John Church in Valley View strahlt im klaren Sonnenlicht. Ein Flachbau, gebaut mit rotem Backstein. Immer noch ist die Kirche der Mittelpunkt des Gemeindelebens. Wir sind etwas spät dran.
Als ich morgens zum Gottesdienst kam, hatte ich die Nacht davor schlecht geschlafen und war etwas müde. Ehrlich, ich dachte, das wäre ein 2 Stunden langweiliger Gottesdienst, aber Martina möchte das, das ist okay. Und dann, als wir reingegangen sind und sie gesungen haben, war es anders.
Drinnen sitzen Frauen in ihren Sonntagskleidern auf hellen Holzbänken, ihre Kinder neben sich, die ganz Kleinen auf dem Schoß. Ältere Männer in Anzügen, die Jüngeren in Jeans. Hinter dem Pfarrer im magentafarbenen Talar schwingt der Gemeindechor im Rhythmus der Musik. 4 junge Männer spielen Bass, Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Wir sind die einzigen Weißen.
Why are you betraying Jesus? Jesus came here to set us free. We've been in captivity all these years, and Jesus came to set us free. And you mean telling me you betraying me? You mean telling me you're gonna let a devil put you into a box to stop worshiping God? And you know what God have done for you? Did you not know that God didn't have to wake you up this morning? You ought to be glad to say, Lord, I want to thank you. It ought to be some worship in here today. Because in your heart is in your heart.
The minister's sermon, I think, was actually more moving than the sermon.
Die Predigt des Pfarrers war viel bewegender als vor 50 Jahren.
Because it was so, as he talked about,
als er davon erzählte, was Jesus erlitten hat,
he really was talking about what African Americans.
Erzählte er eigentlich davon, was die Afroamerikaner hier in Mississippi erlitten haben?
All the things that they worried about.
All diese Sachen, die sie bedrückten.
He could articulate by saying that Jesus went through this and he died for our sins and all that. Religious stuff, but it was very moving.
Das war sehr bewegend zu hören. Und man konnte die Reaktionen der Zuhörer spüren.
Nach dem Gottesdienst steht die Gemeinde in Gruppen zusammen. Es gibt belegte Sandwiches und Getränke. Alle wollen von Chris wissen, wann er hier war, wen er damals getroffen hat, an wen er sich erinnert. Bevor wir fahren, stehen wir mit dem Pfarrer zusammen.
Sie haben mich glücklich gemacht, als Sie heute Morgen in die Kirche kamen.
Georgia,
Chris' Tochter, wird später sagen, noch nie habe sie sich unter Fremden so geliebt gefühlt.
Ist es das Haus, auf dem Freedom Now steht? Ist das ein Museum?
Im Freedom Summer 1964 war Canton in Madison County ein Hotspot der Bürgerrechtsbewegung. Alle Organisationen hatten hier ein Büro. Chris begleitete damals Aktivisten, um afroamerikanische Bürger über die Wahlen der Mississippi Freedom Democratic Party zu informieren, die Partei der Bewegung. Glenn Cotton war damals gerade einmal 6 Jahre alt. Er hat das Canton Freedom House in Eigeninitiative aufgebaut.
How did you get involved in this?
Well, actually, my grandparents, when they passed away,
als meine Großeltern starben, hinterließen sie mir dieses Haus und die Sachen. Ich überlegte, ob ich es abreißen oder umbauen sollte. Schließlich entschloss ich mich, es umzubauen und wegen seiner Geschichte und dem, was hier passiert ist, in ein Museum umzuwandeln. Es gab mehrere Leute, die sagten, Glenn, das ist der Ort, an dem sich unser Leben verändert hat.
1964.
Die Leute hier sollten den nächsten potenziellen Polizeidirektor stellen, den nächsten Sheriff, den nächsten Hilfs-Sheriff, den nächsten Bürgermeister oder welchen Posten es hier sonst noch in diesem Bezirk gibt.
Starke Menschen brauchen keine starken Führer, hatte Ella Baker einmal gesagt. Sie gehört zu den vielen afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivisten, deren Fotos an den rot gestrichenen Wänden in Freedom House hängen. Mit ihrer Vorstellung einer Bewegung von unten hat Baker die Bürgerrechtsbewegung in Mississippi maßgeblich beeinflusst. In Mississippi setzten die Organisationen nicht auf charismatische Führer, sondern auf gut vernetzte und organisierte lokale Aktivisten. Es ging um nachhaltige Selbstermächtigung und Selbstbestimmung. Mississippi ist heute der Staat in den USA mit den meisten Afroamerikanern, die in öffentliche Ämter gewählt wurden.
Afroamerikaner steigen doch auf. Ihr werdet Bürgermeister, ihr kommt in die Parlamente, ihr steigt langsam politisch auf. Das stimmt. Aber es gibt unterschiedliche Wege aufzusteigen. Viele Aufsteiger sehen sich nicht als Gruppe oder sehen es nicht als ihre Aufgabe, andere mitzuziehen. Leute stellen ihre Eigeninteresse und ihre persönlichen Ziele über die der Gruppe. Das ist eine Perspektive. Mit eingeschränkten Möglichkeiten muss man einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Diejenigen, die sich bilden, können Perspektiven aufbauen. Aber die sind immer noch eingeschränkt. Wenn man bedenkt, wir haben nur wenige Leute, die tatsächlich etwas produzieren oder die Fabriken oder Geschäfte besitzen. Ohne diese Art wirtschaftlicher Spritze in deine Gemeinschaft kannst du nicht wirklich aufsteigen, denn du hast keine Kontrolle über deine Arbeit. Die Gebäude, die du für die Arbeit benötigst, gehören dir nicht. Solange wir diese Art von Besitz, die Möglichkeiten zu produzieren und herzustellen, nicht haben, solange werden wir ganz unten bleiben, wenn es um Privilegien geht. Ich habe Georgia erzählt, als ich 1964 hier war, fühlte es sich an, als hätte ich Amerika verlassen und wäre an einem extremen Ort, der sich ganz vom Rest des Landes unterschied. So fühlte es sich damals für mich an. Während ich diesmal durch die paar Gespräche, die wir hatten, und vom Umhersehen das Gefühl habe, es ist ganz und gar Amerika. Es ist nur ein extremer Teil. Aber es ist, wie uns jemand erklärt hat, wie die Essenz Amerikas. Und die Probleme, mit denen sie hier in Mississippi konfrontiert sind, obwohl extremer, ähneln denen im ganzen Land. Mangelnde Ressourcen für Bildung, mangelndes Interesse für Gesundheitsfürsorge, all diese Sachen. Das sehen wir im ganzen Land, nicht nur hier.
All right. We were discussing before.
Wir haben darüber gesprochen. bevor sie das Mikrofon eingeschaltet haben, ob die Bürgerrechtsbewegung gescheitert ist.
Zurück zum Anfang unserer Reise. Im Rathaus von Jackson sind wir mit Chokwe Anta Lumumba verabredet. 2017 ist der Rechtsanwalt mit 92% aller Wählerstimmen zum Bürgermeister von Mississippis Hauptstadt gewählt worden. Von den 178.000 Einwohnern Jacksons sind 144.000 Afroamerikaner.
I think that there have been seminal victories within the civil rights movement.
Ich denke, es gab grundsätzliche Erfolge innerhalb der Bürgerbewegung. Und ich glaube, es ist eine Bewegung, die unvollendet ist. Wir befinden uns immer noch in einem Kampf. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Kampf über den der Bürgerrechtsbewegung hinausgeht. Tatsächlich ist es eine Menschenrechtsbewegung. Bürgerrecht ist eine Kategorie, die unter den großen Schirm der Menschenrechte fällt. Diese Rechte, die einem durch das bloße Menschsein zustehen. Wir haben das Gefühl, dass das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht, das eigene Leben zu kontrollieren und zu diktieren, ein Menschenrecht ist. Und das ist die grundlegende Idee, die wir versuchen, in einer Stadt wie Jackson zu fördern. Wie bekommt man Gemeinschaften dazu, selbstbestimmter zu werden? Wie schaffen wir Menschenrechte für Menschen?
Chokwe Anta Lumumba ist der Sohn des früheren Bürgerrechtsaktivisten und Bürgermeisters von Jackson, Chokwe Lumumba. Der hatte sich nach dem ermordeten kongolesischen Präsidenten Patrice Lumumba benannt. Nach 9 Monaten im Amt war sein Vater 2014 plötzlich verstorben. Anta hat das politische Erbe seines Vaters angetreten. Ich möchte Jackson zur radikalsten Stadt des Planeten machen, hatte er 2016 auf einer Veranstaltung in Chicago vor Bernie Sanders Anhängern erklärt.
Aber wenn man im Wahlkampf zum Bürgermeisteramt unterwegs ist, dann hören Sie, wenn Sie hier in Mississippi an die Türen der Brüder und Schwestern klopfen und ich von Menschenrechten und Selbstbestimmung und all dem rede, ja, das ist gut, junger Bruder, aber wie stoppst du das Schlagloch mitten in meiner Straße? Aber indem wir eine Strategie entwickeln, wie wir gemeinsam Schlaglöcher reparieren, können wir dieses Gespräch vertiefen. Lassen Sie uns über genossenschaftliche Läden sprechen. Denn Sie hatten nicht nur ein Schlaglochproblem. Ich habe auch bemerkt, Sie haben keinen Gemüseladen und leben in einer Lebensmittelwüste. Wie bauen wir also diesen Lebensmittelladen? Damit wir anfangen können, uns selbst zu ernähren und auf unsere Kinder aufzupassen. Wie betrachten wir das? Wie können wir die Grenzen ausreizen, um sicherzustellen, dass wir aus dem Bildungssystem mehr für unsere Kinder herausholen? Wir versuchen also, dieses Umfeld zu fördern. Wir drängen auf diese genossenschaftlichen Läden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen Ansprüche an ihre Regierung stellen und mit ihr arbeiten. Deshalb gibt es Bürgerversammlungen. Unsere Bürgerversammlungen sollen nicht nur die Regierung darüber informieren, was passiert, sondern sie sind auch ein Druckmechanismus, um uns zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Hoffnungen in Lumumba sind groß und die Aufgaben, die es in Jackson zu bewältigen gibt, enorm. Eine marode Infrastruktur, tiefe Schlaglöcher in den Straßen. Alte und Kinder werden vor dem Trinken des Leitungswassers wegen erhöhten Bleigehalts gewarnt. Durch ein veraltetes Datensystem entgehen der Stadt jährlich Einnahmen in Millionenhöhe. Die Armut in Jackson ist allgegenwärtig. Immer mehr Menschen verlassen die Stadt und wandern ab in den Speckgürtel. Es sind vor allem Weiße. Aber auch die schwarze Mittel- und Oberschicht zieht es raus. Zu den riesigen Aufgaben, die Lumumba seiner Regierung gestellt hat, gehören auch die Voraussetzungen zu schaffen, die Stadt für die über 40.000 Studenten, die an den Universitäten in Jackson eingeschrieben sind, attraktiv zu gestalten. Sie zum Bleiben zu bewegen. Mit Wohnraum, Jobs und Unterhaltungsangeboten wie Theater und Restaurants. Es gibt erste Genossenschaftsgründungen im Gemüseanbau. Ob sie erfolgreich sein werden, ist ungewiss. Mit Gewissheit lässt sich sagen, der Weg wird lang sein. An unserem letzten Abend wird Chris feststellen,
es gab noch nie ein goldenes Zeitalter, in dem man sich zurücklehnen konnte und sagen, toll, wir haben es geschafft. Wir können uns ausruhen und uns einen guten Drink genehmigen und alles vergessen. Wir müssen kämpfen. Aber ohne Hoffnung geht das nicht.
Am Ende des Sommers 1964, als die Leichen der drei ermordeten jungen Männer gefunden wurden, hielt der Bürgerrechtsaktivist Dave Dennis die Trauerrede für James Chaney. Sie endete mit einem verzweifelten Aufruf.
Don't bow down anymore.
Unterwerft euch nicht länger.
Hold your heads up.
Steht auf mit erhobenem Kopf.
We want our freedom now.
Wir wollen unsere Freiheit jetzt.
I don't want to have to go to another memorial.
Ich will auf keine weitere Beerdigung.
I'm tired of funerals.
Ich bin es leid.
We got to stand up.
Wir müssen aufstehen.
We have hung our heads and cried for those lightly who died for you, and he died for me. Died for the cause of equality, but we'll never turn back.
Lumumba gehört zu einer jungen Generation afroamerikanischer Politiker im Süden, die sich in der direkten Tradition der Bürgerrechtsbewegung verstehen, die nach ökonomischer Gerechtigkeit fragen und die Rassenfrage als integrativen Bestandteil der Klassenfrage begreifen.
And Martin had a conversation with Harry Belafonte not long before he died.
Kurz vor seinem Tod unterhielt sich Martin Luther King mit Harry Belafonte. Er sagte,
Harry, we're gonna win this civil rights struggle.
Wir werden den Kampf um die Bürgerrechte gewinnen. Wir werden gegen Jim Crow, gegen die Rassentrennung gewinnen. Aber ich fange an zu befürchten, wir ziehen in ein brennendes Haus.
Martin Luther King hatte kurz vor seiner Ermordung die Poor People's Campaign mit ins Leben gerufen.
Also begann er, über die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft zu reden. Er sagte, ich sehe ein System, das Arbeit und Arbeiter missbraucht. Und wenn Menschen nicht ernährt werden können, wenn sie sich nicht um ihre Familien kümmern können, dann ist eine Integration in ein Haus in solchem Zustand sinnlos. Er sagte, es ist sinnlos, über soziale Probleme zu reden, wenn wir nicht dahin kommen, Waren, Ressourcen und Macht zu teilen. Es geht über die Frage der Hautfarbe hinaus, aber gespiegelt in dieser Diskriminierung, gespiegelt in einem System, von dem die Ultrareichen profitieren und das auf dem Rücken der Armen aufbaut, erkennen wir die Spaltung, die geschaffen wurden. Weil jeder besser sein will als der andere. Niemand will ganz unten sein. Das sind die Symptome eines Problems, aus dem andere Krankheiten hervorgehen. Und in den USA, aber auch global, stehen wir dieser Krankheit namens Rassismus gegenüber.
Mississippi Revisited – auf den Spuren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Feature von Martina Gross. Mit Ausschnitten aus der Radioserie This Little Light von Chris Koch aus dem Jahr 1964. Es sprachen Nina Weniger, Bärbel Röhl, Uta Halland, Michael Rotschopf, Maximilian Held, Lisa Hürdiner und Justus Kajer. Technische Realisation Michael Kube. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2019.